Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Pädagogik-Podcasts Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Wie schön, dass du gleich in der ersten Folge den Weg zu uns gefunden hast. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und Moderatorin. Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit verschiedensten ExpertInnen aus der pädagogischen Praxis zu sprechen. Mit an meiner Seite ist meine Co-Moderatorin Daniela Kock. Daniela ist Erziehungswissenschaftlerin und Supervisorin, Entspannungspädagogin und seit vielen Jahren Referentin bei der Pedico-Akademie. In unserem ExpertInnen-Interview haben wir immer einen weiteren Gast zu uns eingeladen, der oder die uns mit viel Erfahrung und Praxiswissen durch unsere Themen begleitet. Heute sprechen wir über ADHS. Ein Thema, das viel diskutiert wird und zu dem es viele Klischees und offene Fragen gibt. Daher freue ich mich, dass wir heute Timo Warnholz als Gast bei uns haben, der sich als Experte für ADHS und Autismus wunderbar mit diesem Thema auskennt und der uns unsere Fragen rund um das Thema beantworten kann. Timo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich nochmal vorstellen?
Hallo, ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Timo Warnholz. Ich bin Sozialfachwirt, therapeutische Fachkraft für Autismus und Traumapädagoge und noch so ein, zwei, drei systemische Sachen. Und ebenfalls wie Daniela seit Jahren schon Referent bei der Pedico-Akademie.
Herzlich willkommen. Ich würde gerne direkt einsteigen. Das Thema ADHS. Magst du uns, so kurz es geht, ich weiß, das ist schwierig, aber so kurz es geht, beschreiben, was ist denn ADHS?
Ja, also zu ADHS könnte man sagen, also gibt es natürlich verschiedene Definitionen, um es so einigermaßen auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, ADHS ist eine neurobiologische Störung. Das heißt, es geht da um Übertragungsschwierigkeiten, könnte man sagen, insbesondere der Botenstoffe Noradrenalin, aber auch Dopamin. Und Dopamin steht sogar im Vordergrund, das ist so der relevanteste Part. Und das führt dann zu einer sogenannten Dysregulationsstörung der Exekutivfunktion. Und das bedeutet, dass Menschen mit ADHS Probleme damit haben, ihre Wahrnehmung, ihre Emotionen und ihr Verhalten zu organisieren, sagen wir mal. Mhm.
Kannst du das ein bisschen ausweiten? Also was heißt das jetzt ganz genau? Also an welchen Symptomen oder Verhaltensweisen kann man das denn erkennen?
Ja, also wir haben verschiedene Kernauffälligkeitsbereiche, die da eine Rolle spielen. Und das wäre zum einen die Unaufmerksamkeit, dann wäre es die Hyperaktivität, die ja relativ bekannt ist und auch für viele so klischeehaft auch so ein bisschen im Vordergrund steht vielleicht. Und die Impulsivität, das sind so die drei großen Bereiche, die hier eine Rolle spielen. Und die Symptome äußern sich auf verschiedenste Art und Weise. Unaufmerksamkeit bedeutet zum Beispiel, dass Menschen Probleme damit haben, lange den Aufmerksamkeitsfokus auf irgendwas zu legen. Das heißt, sie verlieren immer mal die Aufmerksamkeit und teilweise dann auch mal längere Tagesabschnitte. So, also zum Beispiel wäre so ein Klassiker, wenn man versucht, sich auf ein Buch zu konzentrieren und stellt irgendwann fest, ich lese die Seite jetzt zum dritten Mal und weiß gar nicht, was da steht. Das wäre so ein klassisches Beispiel in der Schule oder wäre das klassische Beispiel, dass während des Unterrichts aus dem Fenster geguckt wird, weil da gerade irgendwas Interessantes war, in dessen Richtung man abschweifen konnte. Und das wäre so dafür beschreibend. Dann die Hyperaktivität, da geht es natürlich um starken Bewegungsdrang, um ganz viel körperliche Aktivität und so eine Art Spannung, die so immer eine Rolle spielt im Körper. Das heißt, die Kinder, aber auch Jugendliche und bis hin ins Erwachsenenalter natürlich auch, haben so einen Drang, sich auch viel zu bewegen und kann ich so gut ruhig irgendwo sitzen. Das ist ja was, was sich dann auch sehr stark äußert, dann auch so im praktischen Alltag, ne? Und dann hätten wir noch die Impulsivität und da geht es darum, dass es schwierig ist für Menschen mit ADHS, Impulse zu kontrollieren. Das heißt, Emotionen werden relativ ungefiltert an die Außenwelt abgegeben. So könnte man das sagen und es ist da gar nicht jetzt so ein Regulationsmechanismus zwischen sowas wie atme noch mal kurz durch oder so diese innere Stimme, Sachen, die wir so im Laufe unseres Lebens lernen. Und es wird halt immer relativ direkt alles, was gerade so die Person beschäftigt, auch an die Umwelt abgegeben.
Wenn du jetzt diese unterschiedlichen Formen beschreibst oder diese unterschiedlichen Bereiche, in letzter Zeit höre ich auch immer häufiger, dass es einen Unterschied auch zum Teil gibt, wie ADHS sich in Jungs oder in Mädchen zeigt. Ist das richtig?
Ja, also wir haben verschiedene Subtypen der ADHS und da wäre zum einen so der repräsentativste, den sich jeder so als erstes vorstellt, der hyperaktiv-impulsive Subtyp und der äußert sich halt, ja, wie gesagt, in erster Linie primär durch diese Verhaltensweisen und Symptome aus den Bereichen der Hyperaktivität und der Impulskontrollstörung ist es nicht, aber Schwierigkeit vielleicht und davon sind Jungs viermal häufiger betroffen, während wir dann noch den unaufmerksamen Subtyp haben. Da geht es halt darum, dass diese Unaufmerksamkeit im Vordergrund steht, also Probleme sich zu organisieren zum Beispiel oder dieses häufige Abschweifen oder so den Fokus verlieren. Und davon sind Mädchen in der Regel doppelt so häufig betroffen. Das heißt, wir sehen da schon so gewisse Tendenzen, was so die Subtypen angeht, auch in die verschiedenen Geschlechter.
Ist das dann ADS, was du gerade beschrieben hast, oder ist das nochmal was anderes? Also welche Formen gibt es da genau?
Genau, also das, was man heute als oder was man immer so als ADS kennt, so, da hat man mal Aufmerksamkeitsdefizitstörung zugesagt, das ist halt dieser unaufmerksame Typ. Der ist aber unter dieser großen Überschrift ADHS als einer von drei Subtypen zu sehen. Es gibt noch einen dritten Subtyp, geht es darum, dass die verschiedenen Ausprägungen gleich stark ausgeprägt sind. Aber das ist natürlich relativ schwer zu erkennen und wird aus diesem Grund auch relativ selten diagnostiziert. Ja.
Und du hast vorhin gesagt, du kennst dich auch mit Autismus aus. Gibt es da Verbindungen auch zwischen diesen beiden Diagnosen? Oder wie lässt sich das, oder an welchen Stellen lässt sich das ganz genau vielleicht auch abgrenzen?
Ja, also wir haben einmal, fangen wir mal ganz oben an. Wir sind ja so mit diesem Thema oder diese Überschrift Neurodiversität sehr stark unterwegs momentan. Das ist ja auch sehr im Fokus. Und da haben wir halt schon mal die Unterscheidung zwischen neurotypischen Gehirnen, also die Gehirne, die halt den Standard bilden, die Gehirnausprägung, die meisten Menschen auf der Welt haben. Und dann gibt es die neurodivergenten Menschen. Und das sind halt die bekanntesten Vertreter davon, sind halt Menschen mit ADHS und Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Und da gibt es schon auch Überschneidungen und würdet ihr mich jetzt fragen, was die größte Überschneidung ist, bevor wir zur Abgrenzung kommen, würde ich sagen, es ist die Wahrnehmungsverarbeitung. Denn beide Störungsbilder haben sehr große Auffälligkeiten in der Reizfilterung, also haben beide Probleme damit, Reize gut zu filtern und zu priorisieren. Und das macht schon mal viel aus, denn im Umfeld sind natürlich beide Gruppen auch relativ ähnlich sensibel, so gerade so im Kita-Umfeld, im Schulumfeld. Und das macht schon mal einen großen Punkt aus, der so eine Verbindung darstellt. Dann haben wir deutliche Abgrenzung im Feld, dass zum Beispiel Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen ja diese drei großen oder jetzt werden zwei zusammengefasst Auffälligkeitsbereiche haben. Einmal die Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation so als Block und dann die sogenannten Stereotypen-Verhaltensweisen. Und da ist es so, dass viele Menschen mit ADHS zum Beispiel nicht wirklich große Probleme damit haben, in soziale Interaktion zu gehen, sondern es ist so, dass es vielleicht für manche ein bisschen herausfordernd ist an der einen oder anderen Stelle. Genau. Und
Zu viel oder zu schnell.
Ja. Auch gerne zu distanzlos vielleicht, könnte man sagen. Ne? Das ist was, was für viele dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen Irritation auch erzeugt. Ne? Genau. Aber wir haben eine Besonderheit in diesen beiden Diagnosen, nämlich, dass sie nicht ganz selten zusammen auftauchen. Das heißt, so in Form von Komorbidität, also als sich begleitende Störungsbilder. Und das hat lange für große Irritation gesorgt. Es wurden nämlich viele Menschen mit ADHS mit einer Autismusdiagnose versehen und andersrum auch. Dann gibt es aber einen relativ hohen Anteil, wo beides sehr zutreffend ist. Das heißt, ADHS ist eine sehr, sehr häufige Zusatzstörung zur Autismus-Spektrum-Störung. Nee, ADHS, so.
Genau. Jetzt hattest du ja eben auch kurz gesagt, dass das für die Kinder und die Jugendlichen in unterschiedlichen Bereichen schwierig ist. Wenn ich jetzt so gerade in den Kita-Bereich denke, ab wann kann man denn überhaupt, also eine Diagnose stellen, das würden ja nicht die Fachkräfte machen, sondern das würde ja ein Arzt machen, aber ab wann ist denn das überhaupt sinnvoll, da jemanden drauf gucken zu lassen? Oder wann sagt man, naja, ist ein hoher Bewegungsdrang oder es kann sich noch nicht so sehr konzentrieren?
Ja, das ist tatsächlich auch schwierig, das jetzt so zeitlich so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Lange Zeit gab es da so gerade für die MedizinerInnen so einen ganz klaren Grundsatz, irgendwie vor 6 wird hier schon mal gar nichts diagnostiziert, ne? Und bei ADHS noch die Besonderheit, dass ganz lange so ein Glaubenssatz bestand, das wird nur bis 12 so diagnostiziert, weil es eine Störung des Kindes und frühen Jugendalters ist, so, ne? Und wir wissen ja mittlerweile ganz klar, dass es auch ein sehr großes Erwachsenenthema ist, ne? Und es ist natürlich unterschiedlich und die Frage ist immer, wie stark ist die Ausprägung der Symptomatik, wie hoch ist die Intensität, die Wiederholungsrate und natürlich kann man lange sagen, ja, das ist ein hoher Bewegungsdrang, klar, aber die Symptome kann man schon deutlich, also was heißt mehr oder weniger deutlich, ab dem 3., 4. Lebensjahr würde ich sagen, kann man schon deutliche Indizien auch erkennen und ist immer die Frage, ob sich DiagnostikerInnen dann auch trauen, das schon mal sich so in die Richtung zu bewegen. So, ne? Ich weiß, dass so die Kinderärztinnen oft sagen, na, wir gucken da nochmal ein bisschen, wir warten nochmal in diese U-Untersuchung ab und gucken mal, wie die Entwicklung so ist und dann verzögert sich das auch mal ein bisschen, ne? Aber im hohen Alter zum Beispiel, also es gibt durchaus die Möglichkeit, ja mittlerweile eine ADHS-Diagnose auch mit Mitte 40 noch zu bekommen. Und da hat sich auch tatsächlich der Fokus sehr geschärft. Also wir wissen zumindest, ist es jetzt mal angekommen, dass es nicht irgendwie mit der Pubertät aufhört. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wobei man dazu sagen muss, die Symptome verändern sich ein bisschen im Laufe des Erwachsenwerdens. Ja.
Da würde ich gleich gerne drauf eingehen, zu dem Thema Erwachsene und ADHS. Ich wüsste gerne vorher noch mal, kann es auch passieren, dass man zu schnell eine Diagnose stellt? Weil ja im Kindergartenalter würde ich sagen, das ist ja eigentlich ziemlich typisch für Kinder mit 3 Jahren, 4 Jahren, dass die einfach nicht still sitzen können, ne? Dass die einfach aufgrund ihrer mangelnden Impulskontrolle, die einfach, ja, weil das Gehirn noch nicht so entwickelt ist, das ja gar nicht können und dass dann manchmal auch vielleicht eine vorschnelle Diagnose oder eine vorschnelle Beurteilung durch Fachkräfte stattfindet. Ist das auch das, was du beobachtest, oder ist es eher so, dass Diagnosen zu selten und zu wenig eher gestellt werden? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig. Also da muss man sich so beide Seiten einmal angucken. Wenn wir uns die Medizin angucken, dann würde ich sagen, werden die Diagnosen häufig auch noch ein bisschen zu selten gestellt. So in der Strömung, so auch in der pädagogischen Arbeit. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Idee in Richtung ADHS relativ schnell entsteht, auch durch einfach exploratives Verhalten oder so. Und das soll ja lange noch nichts heißen. Ich habe da so einen Spruch, den ich immer sage, den kann ich ja mal kurz anbringen hier. Ich sage immer, Probleme mit der Impulskontrolle haben Menschen mit ADHS und ansonsten alle Kinder, die es gibt. Ne? Und dementsprechend ist das natürlich, hat es ja eben auch schon angesetzt da an der Stelle, Lea, ist es so, dass natürlich die Impulse mal entspannt zu kontrollieren und da gute Strategien und Regulationsmechanismen zu haben, das ist kein Kindheitsthema. Ne? Das muss sich erst entwickeln mit der Zeit. Und deswegen ist es kein guter Indikator, um mich daran zu orientieren. Ne? Wir müssen insgesamt das komplette Bild abfragen. Das heißt, es gibt dazu, also ADHS ist ja bis zum heutigen Tag primär eine Beobachtungsdiagnose, das heißt, es gucken Menschen drauf. Es gibt Fragebögen für die Eltern, für die Menschen aus dem fachlichen Kontext vielleicht auch noch zusätzlich und dementsprechend muss man ein komplettes Profil erarbeiten und man kann nicht einfach sich immer auf diese Hyperaktivität stürzen. Das ist ja so das absolute Klischee. Sobald ein Kind ein bisschen zu aufgeweckt ist, müssen wir mal in die Richtung denken, aber in ganz vielen Fällen ist es halt auch falsch und es werden auch bis zum heutigen Tag ziemlich hohe Prozentzahlen an Fehldiagnosen gestellt, also so 40% so ungefähr. Das ist so der Mittelwert, den so die verschiedenen Forschungen da ergeben zu und das ist schon relativ hoch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so manchmal überspitztes Bewusstsein von pädagogischen Fachkräften und auf der anderen Seite haben wir oft viel zu entspannte auch Kinderärztinnen oder so.
Mhm, ja, weil ich glaube nämlich auch im Zusammenhang mit starken Gefühlsempfindungen, ne, das ist ja einfach auch ein Stück weit total normal in dem Alter, ne, dass einfach starke Wut entsteht mit vielleicht sich auf den Boden werfen und so, das finde ich einfach wichtig, dass das nicht immer sofort bedeutet ADHS.
Und der Übergang, sage ich mal, von neurotypisch zu neurodivergent ist ja auch fließend. Also es gibt ja bestimmt auch Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, die so bestimmte Tendenzen haben und sagen so, ja, das könnte theoretisch in Richtung ADHS deuten, aber dann kommt eben ganz viel anders, was dann nicht zuspricht. Oder gibt's, weil du sagtest ja, Timo, dass das so eine Beobachtungsdiagnose ist, also wahrscheinlich kommt es dann auch echt auf die Person an, die beobachtet und was die dann da zurückspielen, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir haben eine ganz klare, subjektiv gestellte Diagnose, ne? Und das heißt, da haben Menschen mit ihrer subjektiven Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung heißt immer, da sind alle meine Vorurteile drin verpackt und alle Fehlannahmen, zu denen ich so imstande bin. Und deswegen, ja, ist es schwierig. Wir haben aber immer noch keine guten Biomarker, um die Diagnose zu stellen. Es werden in der Schweiz da bahnbrechende Forschungen betrieben, da ist man schon in der Lage, zumindest ergänzend die Diagnosen mit einem EEG abzusichern und kann das dann in Hirnströmen erkennen im Vergleich zu neurotypischen Gehirn. Aber das ist bei uns hier in Deutschland noch nicht so ganz angekommen.
Dann gehen wir jetzt mal über zu den Erwachsenen. Ich habe das Gefühl, das ist momentan wirklich wie so eine Art Boom, dass überall das rausploppt. Ich habe ADHS und ich freue mich darüber sehr, weil ich das Gefühl habe, dass das Tabu gebrochen ist und das nicht mehr so stigmatisierend betrachtet wird. Und kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was da gerade so momentan, also wie du das erlebst als Experte? Ist das ein Boom? Ist das einfach nie gestellte Diagnosen, die jetzt endlich eben gestellt werden können? Oder wie erlebst du das momentan?
Ja, auch das mit gemischten Gefühlen natürlich. Also wir haben zum einen viele erwachsene Menschen, die endlich sagen können, also wenn wir davon reden übrigens, dass erwachsene Menschen auch Diagnosen bekommen, dann ist das schon fast 20 Jahre so, dass es nicht ausgeschlossen ist. Ne? Also es ist nicht ganz neu. Und natürlich
es haben ist jetzt Menschen, einfach nicht mehr so stigmatisiert. Ne? Genau. Also es ist jetzt einfach so ein bisschen aus der ich sag jetzt mal Schmuddelecke raus, so ungefähr.
So könnte man das sagen, ja. Nein, es ist so, dass es ja auch hilft, so die eigentliche eigene Identität ja auch so ein bisschen nachzuvollziehen. Und wenn man jetzt irgendwie sein Leben lang das Gefühl hatte, dass das ist irgendwie, könnte passen, aber gibt's ja nur bei Kindern und Jugendlichen, dann ist das natürlich auch für viele eine schwierige Situation. Wir können das ist meine Erfahrung, bei erwachsenen Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, die dann auch relativ gesichert ist, können wir ganz stark nachvollziehen, dass diese Verhaltensweisen, Symptome schon immer da waren, vor allen Dingen durch die Schulzeugnisse zieht sich das von vorne bis hinten, auch wenn die schon 30 Jahre alt sind. Ne? Nichtsdestotrotz ist ADHS im Trend und es ist auch einen Trend ADHS zu haben. Also wir haben Menschen, die tatsächlich auch sagen, ich hätte das gerne, ne? Weil es halt auch diese Verbindung zu Themen hat wie besondere Kreativität und viele Menschen mit ADHS sind ja auch extrem leistungsfähig, ne? Und was ganz problematisch momentan ist, sind die Bewegungen in Social Media halt, ne? Also wir haben diese TikTok-Trends, da kriegt man auch eine Diagnose und zwar anhand von drei Markern. Erstens, du trägst immer eine grüne Hose. Zweitens, du vergisst immer deinen Schlüssel. Drittens, du weißt nicht, was du in deine Brotdose tun sollst. Ne? Also da werden dann immer so ganz klare Hinweise geäußert und ich kann nie ansatzweise was fachlich davon nachvollziehen. Ne? Also es ist so, man könnte ja auch, wenn man sowas machen würde, da irgendwie ein bisschen, weiß nicht, vielleicht im Zweifelsfall Geld oder Follower aufbauen oder sowas, dann kann man ja auch mal auf einer seriösen Quelle googeln und das dann klauen. Aber die Menschen erfinden ganz neue, spezielle Ideen dazu. Ne? Und das wird immer so lange, also erstmal finde ich es, müssen wir bedenken, es gibt Menschen, die dann starken Leidensdruck auch empfinden, ne, mit dieser Störung. Dass das jetzt so ein Trendthema wird, finde ich nicht, dass sich das jetzt so sensibilisiert dadurch oder das zieht es eher so ein bisschen ins Lächerliche, finde ich. Und das finde ich ganz schade für die Menschen, die da wirklich ihr Leben lang schon mit unterwegs sind mit dem Thema. Und das meiste ist gruselig unseriös, ne? Also diese Äußerungen, die da so getan sind. Und dann sind wir immer nicht so weit weg von dem Punkt, wo der nächste Influencer sagt, ich weiß auch, wie man das heilt, ne? Und was man da so machen kann. Und dann wird es nämlich gefährlich, wenn so die komischen Auflösungsstrategien und sowas dann irgendwie ins System kommen, dann ist man ganz schnell an einer ganz falschen Ecke unterwegs. Das haben wir mit der Autismus-Spektrum-Störung auch erlebt. Da wurden Kindern ganz schlimme Medikamente, teilweise Reinigungsmittel eingeflößt, weil durch die sozialen Medien gegangen ist, dass das heilt und so. Genau, und da muss man immer sehr sensibel und vorsichtig sein. Ich persönlich, spüre eine hochgradige Zuneigung zu Menschen mit ADHS und habe auch welche in meinem privaten Umfeld. Ich finde aber auf der anderen Seite ist es so, dass diesen Menschen halt dann auch bisschen ungerecht gegenüber geäußert wird, wenn einfach jeder jetzt behauptet, er hätte ADHS. Das finde ich gruselig. Ne? Also wirklich ganz, ganz schwierige Bewegung. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Also ich kann so die Motivation dahinter nicht so ganz verstehen.
Ja, und so eine Diagnose kann ja für Erwachsene auch trotzdem sehr entlastend sein, ne? Dadurch, dass es aus der Tabuzone rauskommt, dass wenn ich jetzt mich verstehen kann, also einordnen kann, warum ich wie handle, dann kann es ja sehr entlastend sein, glaube ich, ne? Wie ist das denn, wie schätzt du das denn ein, die Relevanz pädagogische Fachkräfte mit ADHS? Das würde mich nochmal interessieren. Wenn ich selbst als pädagogische Fachkraft zum Beispiel in der Kita merke, ich selber könnte von ADHS betroffen sein, welche Herausforderungen kommt denn auf so eine Fachkraft zu oder mit was für Herausforderungen haben Menschen mit ADHS in der pädagogischen Praxis vielleicht auch zu kämpfen?
Das ist tatsächlich ein Thema, das ich regelmäßig auch ganz gut abfragen kann, weil ich durchaus in vielen Seminaren auch Menschen sitzen habe, die sowohl pädagogische Fachkräfte als auch Menschen mit ADHS sind. Da kann man immer natürlich gut sich ein paar goldene Informationen dann so rausziehen. Erfahrungswerte sind da ganz wichtig. Ich sehe da viele, also in pädagogischen Kontexten gehen die KollegInnen da sehr offen mit um, ne? Und da gibt's natürlich auch so ein bisschen anderes Verständnis so als jetzt in der breiten Gesellschaft. Und es hat für mich viele Vorteile, es hat aber auch viel mit Energieaufwand zu tun natürlich, aber erwachsene Menschen haben ja immer so den Vorteil der längeren Lebenszeit, das heißt, sie haben viele gute Strategien teilweise schon entwickelt, vor allen Dingen, wenn sie auch schon lange wissen, dass sie in diesem Bereich unterwegs sind und deswegen hat das ganz oft einen Mehrwert auch für die Kinder, die da mit der ADHS-Diagnose unterwegs sind. Zum Beispiel haben natürlich Erwachsene oder Fachkräfte mit ADHS die Superkraft, dass sie gut das Wahrnehmungsumfeld scannen können, ne? Dass sie selber auch merken, jetzt wird's hier ganz unangenehm gerade. Und das ist halt was, was neurotypische Menschen mit ihrem vollkommen ignoranten Wahrnehmungsfokus nicht mitbekommen, ne? Also ich muss immer mich bewusst in den Raum stellen, egal wie sensibel ich bin, und mich so reinfühlen und reinhören und gucken, was ist hier eigentlich gerade an Lichtimpulsen unterwegs, welche Geräusche gibt es, um diese Gefahrenquellen so für die Reizüberflutung wahrzunehmen. Und ErzieherInnen jetzt zum Beispiel, die selber mit ADHS unterwegs sind, die wissen das ganz genau. Die können sofort sagen, hier ist gerade viel zu laut, ne, oder hier ist gerade viel zu unordentlich oder so, oder viel zu viel Unruhe. Und deswegen sehe ich da oft tatsächlich gerade für die Kinder einen Mehrwert auch.
Ja, sie können natürlich wahrscheinlich auch dafür schneller überreizen, ne? Wahrscheinlich. Also, dass sie dann eher schneller überfordert sind als Menschen, die neurotypisch sind.
Ja. Das natürlich auch. Also das hat ja auch immer zwei Seiten. Natürlich ist ein Kita-Umfeld ja nicht nur für Kinder mit sensorischen Integrationsschwierigkeiten, sondern auch mit erwachsenen Menschen, die da unterwegs sind, ziemlich herausforderndes Umfeld, ne? Und dann ist halt die Frage, wie hat man auch dann schon sich so Strategien überlegt, wie man das im Arbeitsalltag ganz gut auch ausgleichen kann, ne? Aber jeder Mensch, der schon mal in der Kita war, die im Vollbetrieb läuft, weiß, dass es ein unglaublich knallhart beanspruchendes Wahrnehmungsumfeld ist. Und das finde ich als neurotypischer Mensch auch. Ne? Also auch für mich ist es da manchmal, ganz schön bunt so. Ne? Und dementsprechend ist es natürlich noch eine größere Anforderung. Hier ist es immer wichtig, dass man das gut bespricht, also zumindest ja auch auf Leitungsebene, dass man auch weiß, dass das Thema spielt hier eine Rolle für die Kolleginnen, für den Kollegen. Und dementsprechend ist das auch ein Bereich, der wichtig ist, dass man da mit Transparenz auch rangeht, finde ich. Ne? Und dann, und dann kann man sich gegenseitig im Kollegium tragen. Ne? Das ist halt so ein wichtiger Punkt. Das finde ich so, ist sowieso ganz wichtig in Teams, dass man so ein bisschen auch auf die Bedürfnislagen der KollegInnen achtet und sich gegenseitig da so ein bisschen absichert oder unterstützt. Das ist ja schon mal grundsätzlich ein wichtiges Thema. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn ich so meine Wahrnehmung in Kitas manchmal so vergleiche und mir dann vorstelle, die ist irgendwie 100-mal so stark, so, dann kann ich da nur Applaus klatschen für jede Person, die da sich in dem Feld als neurodivergenter Mensch bewegt. Ich würde es wahrscheinlich lieber keinen Applaus klatschen, um es nicht zu verschlimmern, aber.
Ja, da würde ich auch denken, ich habe ADHS, ne?
Also. Ja.
Genau, aber hast du denn das Gefühl, also auch da habe ich auch nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen das Gefühl, dass gerade bei den Fachkräften auch immer mehr das eben ganz offen sagen, zu Beginn von Seminaren, also habe ich das in letzter Zeit total häufig, dass da jemand kommt und sagt, Mensch, übrigens, ich wollte nur Bescheid sagen, ne, wenn ich, keine Ahnung, Loops in den Ohren habe oder wenn ich zwischendurch mal aufstehen muss, das liegt da und da dran. Das ist mehr geworden und ich finde es auch total gut, weil die eben gut für sich achten oder auf sich achten können. Würdest du sagen, also gibt es da auch einen Anstieg an Diagnosen oder an Bewusstwerden, sage ich mal, von den Leuten?
Ja, also ich spüre das ganz deutlich tatsächlich. Ich bin ja auch viel so in dieser, Bubble, kann man jetzt nicht sagen, also viel auch in diesen Umfeldern natürlich unterwegs und bin viel im Austausch und auch ganz bewusst im Austausch natürlich auch mit Fachkräften. Ne? Und das ist schon so, dass wir auch da merken, das Thema wird langsam sehr stark auch in die Öffentlichkeit getragen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen den komischen Bewegungen da auf Social Media zu verdanken. Es hat ja auch alles eine gute Seite, die muss man ja auch immer finden, ne? Also kann ich mir schon gut vorstellen. Und es ist einfach, das Stigma ist sehr, sehr stark verringert, aber bei Erwachsenen tatsächlich noch ein bisschen besser aufgelöst als bei Kindern, ist so meine Wahrnehmung, ne? Was natürlich auch immer damit zusammenhängt, dass, wie gesagt, erwachsene Menschen da das auch anders kommunizieren können, weil sie selber mit sich das Thema ja auch schon anders beantworten gearbeitet haben. Ne? Genau, aber wir sind auf jeden Fall in einer Zeit, wo ich mich überhaupt nicht wundere, wenn jemand sagt, ich setze mal meine Ohrstöpsel ein oder so, ne? Oder ich setze jetzt meine Sonnenbrille auf. Das ist auch wichtig, dass wir dafür grundsätzlich sensibilisiert sind, was auch diese ganzen alten Glaubenssätze angeht. So, ne? Also ich rede mir immer den Mund so ein bisschen fusselig, wenn ich Menschen erzähle, dass es Menschen gibt, die eine Mütze tragen müssen und die vielleicht auch eine Sonnenbrille tragen müssen und die vielleicht einen Gehörschutz tragen müssen, ne? Und dass das nichts mit Unhöflichkeit zu tun hat oder mit damit, dass die nicht aufmerksam sind oder so. Und das ist was, da merke ich schon auch eine gewisse Bewegung. Da habe ich ziemlich viel auch dran gearbeitet. Also das ist auch, sind auch so Thematiken, die ich viel auch in Einrichtungen bringe, damit da mal so eine Wahrnehmung für entsteht. Ja, und das ist halt heutzutage, wundert mich das einfach nicht mehr so, wie es das vielleicht vor 10 Jahren getan hätte. Ne? Und wir sind natürlich dadurch, dass wir relativ aufgeklärt sind, haben viele Menschen auch eine Idee davon. Also muss auch gar nicht mehr fragen, hä, warum setzt du denn das Kopfstöpsel ein oder Hörstöpsel oder so, sondern die wissen, ja, das wird schon irgendwie einen Grund haben. Ne?
Ja, da ist mehr Bewusstsein, glaube ich, schon mittlerweile entstanden. Ne? Können wir mal zu den Ursachen kommen? Also sind es eher die Anlagen, ist es eher die Umwelt? Das ist ja immer so eine Frage, ne? Also ist es durch entsteht es durch Interaktion oder eher durch die Gene?
Mhm. Also, das ist ganz interessant, weil es ja einen riesigen neuen Wissensstand zu gibt und ganz viele alte Klischees und Vorurteile da mittlerweile ja auch aus dem Weg geräumt sind. Also, hätte ich das vor 20 Jahren jemanden gefragt, wie ADHS entsteht, welche Ursachen es gibt, dann hätten mir die Menschen gesagt, die Mutter hat erst in der Schwangerschaft geraucht und dann ihr Kind schlecht erzogen. Ne? Also, das sind so diese, ne? Das war so diese Haltung dazu. Also, es ist ganz viel Erziehungssache. Also, wir müssen da mal mit aufräumen. Erstmal ist ADHS ein Störungsbild, das eine gigantische genetische Vorprogrammierung hat. Man geht nämlich bei den Ursachen von 80% auf genetischer Ebene aus. Und das ist, da kenne ich kaum was anderes, was einen ähnlichen Vergleichswert hat. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, ein als ADHS betroffener Mensch ein Kind mit ADHS zu bekommen, liegt so zwischen 30% und 40%. Ja, das heißt, so wenn ich 3 Kinder habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eins davon auch ADHS hat. Das muss auch vom Subtyp gar nicht gleich sein. Also es kann zum Beispiel sein, und das macht es natürlich manchmal verwirrend, dass ich ein Kind habe mit ADHS, mit einer ganz klaren hyperaktiven, impulsiven Ausprägung und Papa oder Mama oder wer auch immer haben dann eher eine Unaufmerksamkeit so vorwiegend, dann kann das natürlich ein bisschen irritierend sein. Mit diesem Wissen finde ich aber, tun sich immer ganz interessante neue Perspektiven auf. Zum Beispiel kenne ich so diese Diskussion, dass zum Beispiel ein Vater in einer Einrichtung steht und erzählt, dass sein Kind definitiv kein ADHS hat und man braucht es auch gar nicht testen, weil er als Kind auch so war. Ja, und das sollte natürlich das Argument gegen ADHS sein, aber wahrscheinlich ist es eher, dass der Vater eine undiagnostizierte ADHS hat und das ist halt was sich so aus den genetischen Ursachen gerade relativ klar rauskristallisiert. Wir müssen aber auch immer sagen, es gibt, was die Ausprägung der ADHS angeht, die Ausprägung der Symptome, gibt es natürlich auch Umweltfaktoren, psychosoziale Faktoren, die eine Rolle spielen und wir haben da mittlerweile so im Wissenssatz zum Beispiel ganz klar so primäre Themen wie zum Beispiel, dass alles, was so mit Strukturlosigkeit zu tun hat, ein schwieriges Thema ist. Also zum Beispiel, wenn es ganz viele schwierige Dynamiken, Ambivalenzen gibt im Bindungssystem, im Familiensystem. Also so Klassiker wären also Sachen wie, es gibt ein familiäres Problem, vielleicht eine Trennung oder sowas. Genauso haben wir aber auch so Faktoren wie, dass man eine höhere Tendenz entdeckt hat bei beengten Wohnverhältnissen, bei in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen, aber auch so Sachen wie psychische Erkrankungen eines Elternteils, ne? Also wenn wir sowas haben wie desorganisierte Bindungssysteme oder sowas, das ist was die ADHS auf jeden Fall deutlich vorantreibt. Aber natürlich müssen wir auch einmal auf diese erworbenen Geschichten nochmal einen Blick werfen. Natürlich kann ein Nervengift wie Nikotin da eine Rolle spielen. Ne? Und das gleiche gilt für Alkohol, Drogen, aber auch natürlich für Umweltgifte. Das sind wie gesagt so Faktoren, die sich auch immer nicht so richtig gut messen lassen, aber auf jeden Fall stehen sie immer mit auf dem Zettel, wenn man da in die wissenschaftlichen Quellen guckt. Ja, genau. Also könnte man sagen, es ist ein großes Sammelsorium, das dann noch von außen beeinflusst, aber die Hauptursachen sind in den Genen einfach zu suchen.
Ich stelle jetzt eine heikle, sag du, Daniela.
Mir fällt das gerade so auf, also im Freundes- und Bekanntenkreis ist es häufig jetzt auch so, du sagst das mit den Genen, dass die Kinder eben eine Diagnose kriegen und im Zuge dessen die Eltern dann quasi eine nachgelagerte Diagnose kriegen und dann feststellen, oh ja, Mensch. Also ich habe das, als du das eben von dem Vater erzählt hast, habe ich so, ja, da würden mir jetzt spontan drei Eltern einfallen, bei denen das eben genauso war. Die meinten so, hä, ist doch alles völlig normal. Also das ist natürlich auch interessant im Hinterkopf zu behalten, wenn denn jetzt zum Beispiel mein eigenes Kind eine Diagnose kriegt, dann einfach bei sich selber vielleicht mal hinzuschauen. Und was Lea ja vorhin auch schon meinte, Es kann ja auch durchaus entlastend sein, wenn man dann plötzlich merkt, oh Mensch, ich bin eigentlich gar nicht verkehrt, sondern das liegt halt am ADHS.
Ja, ja, für die Betroffenen selbst auch.
Ja.
Ja. Mhm. Und für das Umfeld auch. Ja. Wo wir zum nächsten Thema kommen, welche Möglichkeit haben wir denn, damit umzugehen? Also einerseits Behandlungsmethoden, aber vielleicht auch, was habe ich für Optionen als pädagogische Fachkraft in Kita oder auch in Schule zu begleiten? Mhm. Also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Was habe ich für Behandlungsmethoden und wie kann ich als Fachkraft begleiten?
Ja, wollte ich gerade sagen, große Überschrift, aber wir steigen mal ein. Also, wenn wir uns so diesen Bereich der Behandlungsmöglichkeiten, Methoden angucken, dann müssen wir überlegen, wie stark ist denn überhaupt die Person jetzt durch die Symptomatik betroffen. Ne? Also, da haben wir verschiedene Faktoren. Es gibt zum Beispiel, können wir sagen, eine leichte Ausprägung wäre, dass allen bewusst ist, dass es eine Tendenz gibt, sowohl der Person selber als auch dem Umfeld. Das ist aber keine Einschränkung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nach sich zieht. Ne? Also da geht es dann so ein bisschen darum, da muss man hier und da vielleicht mal optimieren und ein bisschen aufklären, aber im Endeffekt kommen dann alle ganz gut klar mit der Situation. Und da bietet sich dann an, Psychoedukation zu betreiben, also quasi Aufklärung zum Störungsbild. Das funktioniert sehr gut. Ich habe jahrelang so eine Beratungsstelle geleitet auch und da ist es oft so, dass wir Beziehungen sehr gut kitten können, wenn wir erklären, was zur Diagnose gehört, welche Verhaltensweisen einfach zu dem Störungsbild gehören und gar keine Absicht sind oder irgendwie der Wunsch, jemanden zu ärgern oder so. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, erstmal ist es wichtig, wir klären die Person auf, wie sind ihre Symptome einzuordnen, ne? Und wo gehört was hin, in welchen Kernauffälligkeitsbereich, und das hilft Menschen auch ganz stark schon, sich selber anzunehmen, ne? Und ich würde behaupten, ich kann das mit einem 5-jährigen Kind auch schon ganz vernünftig, also dass ich da so, ne, so ein bisschen erkläre, was so das Thema da ist, ne? Und wichtig ist es für die Menschen im Umfeld, also die Angehörigen und Eltern, dass die einfach mal verstehen, worum es da geht. Gibt ja erstmal ganz viel Stigmatisierung und Angst. Ich sage immer, mein Einstiegssatz ist immer, keine Panik, es ist nur ein Hormon an der falschen Stelle. Ne? Und das ist so, wir haben da die komischen Ideen natürlich immer zu, auch wenn wir so Störung als, ne, das ist ja nun mal so in dem Begriff mit drin. Das macht natürlich ganz viel Angst, gerade auch Eltern, ne? Und deswegen ist es wichtig auch zu erklären, warum das so ist und wie die Funktionen des Verhaltens sind und warum das sich auch teilweise gar nicht großartig verändern lässt und was man so auch einfach mitnehmen muss. Und dann merke ich einfach, dass die Menschen im Umfeld merken, okay, das geht gar nicht gegen mich und das ist gar keine Absicht. Denn was oft ein Thema ist, dass nicht können mit nicht wollen verwechselt wird. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, mein Kind kommt jetzt schon wieder zu spät von der Schule. ne, oder ne, trödelt jetzt schon wieder so lange auf dem Spielplatz, dann heißt es in der Regel nicht, dass das Kind sagt so, nö, ich kann auch eine Stunde später zum Armut gehen, sondern manchmal weiß es gar nicht genau, wie spät es ist oder wie lange es da schon da ist oder es hat gerade ein Thema, das so interessant ist, dass es überhaupt keine Möglichkeit hat, den Fokus davon abzuwenden. Ne? Genau, also das wäre jetzt so erstmal so der erste Schritt. Bei so einer mittelschweren Ausprägung würde man sagen, es gibt Einschränkungen an der Teilhabe. Das heißt, es gibt Probleme im sozialen Umfeld, bei Jugendlichen in der Schule, bei Erwachsenen im Beruf vielleicht. Führt natürlich auch schnell zu Isolation, so bestimmte gerade Verhaltensweisen, die so ein bisschen nach außen gerichtet sind. Ne? Da könnte man dann ergänzen durch eine Psychotherapie. Und da wäre so die Tendenz so in Richtung Verhaltenstherapie. Also dann könnte man sagen, wenn du jetzt folgenden Impuls hast, können wir mal jetzt ausarbeiten, wie wir damit umgehen. Also nochmal atmen, nicht gleich ins Gesicht schlagen, nochmal überlegen. Ne? Das sind so Dinge, die dann da auch ganz gut funktionieren können. Als erstes versucht man aber auch da erstmal eine psychoedukative Abklärung und erstmal so ein bisschen das Verständnis als Basis zu bringen. Und wenn jetzt jemand schwer betroffen ist, wirklich mit einer ganz starken Intensität der Symptomatiken, dann zeichnet sich das erstmal dadurch aus, dass bisherige Versuche nicht gewirkt haben. Das heißt, sowohl therapeutische Ansätze als auch beratende Ansätze haben nicht wirklich zum Ziel geführt, also haben jetzt die Teilhabe nicht verbessert. Dann würde man zu einer unterstützenden Medikation greifen, ne, oder das zumindest mal versuchen. Ganz großes Reizthema natürlich. Es gab Zeiten, da durfte man das Wort Ritalin nicht in der Öffentlichkeit aussprechen. Und das hat auch seine Gründe. Wir müssen hier immer ganz klar sagen, dass Medikation wirkt unterschiedlich auf Menschen. Und es gibt Menschen, die sagen, Ritalin ist ein Traum, ich kann mich konzentrieren, ich bin total geordnet. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann gar nicht mehr aufstehen, ich kriege überhaupt mal hier, mein Gewicht geht hoch, runter, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ne? Und dann ist halt die Frage, wo liegt denn da das Problem? Ne? Und da gibt es tolle Forschungsergebnisse aus der Schweiz, ich habe schon mal erwähnt, dass die Schweiz da ganz gut ist, dass tatsächlich der Grundstoff von Ritalin, also Methylphenidat, nur bei 60% aller Menschen mit ADHS wirksam ist. Das heißt, bei 40% kriegt man im besten Falle eine fehlende Wirkung bis hin zu ganz unangenehmen Nebenwirkungen. Ne? Und das hat halt dazu geführt, dass man das einfach immer mal so, ach, wir versuchen mal Ritalin, ja, so ungefähr eine Dosis, gucken wir auf die Tabelle, welches Körpergewicht und dann probieren wir das mal ein bisschen aus. Ne? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Menschen falsche Medikation bekommen haben. Ne? Und da sind wir auch heute so ein bisschen weiter drüber weg. Also es gibt Möglichkeiten, das gut zu testen, wie die wirkt auch. Und dann wird zu so neuen Stoffen zu neuen Medikationsstoffen gegriffen. Zum Beispiel ist man so an dem Punkt, dass Amphetamine eine ganz gute Alternative darstellen. Ne? Klingt erstmal auch fies, aber wir müssen bedenken, alles, was wir mit diesem Anker Drogen irgendwo im Gedächtnis verspeichert haben, war zu Beginn seiner Karriere ein Medikament, ne? Und wurde dann einfach viel eingesetzt. Ne? Und und das ist immer wichtig, dass wir genau gucken, ab wann wir das auch einsetzen. Also wir können jetzt da nicht dreijährige Kinder mit vollstopfen. Das ist da finde ich, gibt es ethische Grundsätze, die man damit einbeziehen muss. Aber ab einem bestimmten Alter kann man das ganz gut machen und es gibt auch Medikationen, die so ab 6 auch schon freigegeben ist. Und dann muss man ausgucken, ob das funktioniert. Ne? Und da geht es einfach darum, dass es mit sehr, sehr viel Sorgfalt zusammenhängt und da müssen die Menschen, die das verordnen, das sehr genau unter die Lupe nehmen und sie müssen auch qualifiziert sein. Das ist der wichtigste Punkt. Ne? Man kann als Medizinerin natürlich relativ schnell ein Medikament verordnen. Ne? Und leider auch in Bereichen, wo man nur so eine ungefähre Idee hat im Zweifelsfall. Ne? Und deswegen kann ich da immer nur empfehlen, wenn sowas losgeht, würde ich immer darauf pochen, dass ich irgendwie so in neurologische oder psychiatrische oder vielleicht auch beide Abklärungen komme, damit da wirklich auch Menschen unterwegs sind, die sich sehr spezifisch mit dem Gehirn und der Funktion auch auseinandersetzen. Ne?
Also Achtung mit Medikamenten. Gleichzeitig, es kann natürlich auch wirklich hilfreich sein für Kinder, wo das sehr ausgeprägt ist, weil sie ja oft sehr negative Erfahrungen machen mit dem Umfeld, wie die Menschen reagieren, die Eltern verzweifelt sind und die Bindung womöglich darunter leidet, ne? Und dann kann das ja auch wirklich hilfreich sein, aber genau hinschauen.
Wir haben eine riesen Dynamik, ne? Also nehmen wir mal das nächste Klischee. Eltern geben ihren Kindern Medikation, damit die ruhig sind und damit die nicht mehr nerven. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht primär darum, dass die Konzentrationsfähigkeit der Kinder wiederhergestellt ist, dass die sich wieder fokussieren können, dass die einfach mal ein bisschen Ruhe ins Gehirn bekommen. Ne? Und das ist so der Punkt, der da ganz wichtig ist. Das führt sekundär dazu, dass sie natürlich dann auch auf ihr Umfeld ein bisschen entspannter wirken. Ne? Und das kann natürlich wieder inklusiver dann wirken, weil andere Kinder nicht mehr sagen, du nährst immer, du schreist immer, du schlägst immer.
Genau, ne? Das macht ja auch was kaputt mit dem Selbstbild, ne? Also
Genau. Also das müssen wir uns mal überlegen, wie sich das wohl anfühlt, wenn mir den ganzen Tag erwachsene Menschen und andere Kinder erzählen, dass ich zu laut bin, zu viel kaputt mache, dass ich nicht zum Geburtstag kommen soll, weil das immer doof ist mit mir und so. Also der Selbstwert ist ein Thema, das müssen wir ganz klar auch hier immer in Betracht ziehen, dass wir da ganz stark dran arbeiten müssen. Ne? Vielleicht eine Überleitung in den nächsten Punkt jetzt. Ich spüre ihn gerade so und greift da gleich mal auf. Die Haltung zu Kindern mit ADHS ist ganz wichtig. Wir müssen einfach, und die müssen wir uns auch erarbeiten, ne? Pädagogische Fachkräfte, die wissen natürlich auch ganz oft nicht so viel drüber, und deswegen ist es auch wichtig, sich da vorzubilden, denn das Thema ist so präsent, dass das für mich eigentlich fast ein Standard sein sollte, ne? Und wenn wir jetzt die richtige Haltung haben, dann wissen wir auch, dass halt das Kind das meiste von dem, was es tut, nicht absichtlich macht. Und wenn, dann nicht aus einem Schädigungsvorsatz. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt diese Kinder angucken, die den ganzen Tag negativ von außen bewertet werden und natürlich auch damit konfrontiert werden, das hört ja auch nicht bei anderen Kindern oder bei Fachkräften auf oder so, das ist auch gerne, sind auch gerne die NachbarInnen, oder es ist Oma, die am Küchentisch sitzt und ihre Tochter oder Sohn fragt, wann die jetzt mal anfangen wollen, das Kind zu erziehen. Ne? Und das kommt auch ganz oft aus der Familie so. Ne? So, und jetzt haben wir dieses Kind, dass das genau alles mitschneidet. Das ist doch vollkommen klar, dass das Kind den ganzen Tag mitbekommt, wie die Menschen sagen, nee, lass mal lieber, der ist ja schon, was macht der denn da schon wieder? Das war ja mal wieder klar. Ne? Und das ist einfach ein absolutes Rumtrampeln auf dem Selbstwert dieses Menschen. Ne? Und deswegen müssen wir da ganz viel positive Energie reinstopfen. Das heißt, erstmal merken diese Kinder sehr gut, ob man es gut mit ihnen meint. Das heißt, die Haltung zum Kind merken die Kinder sofort, ob man denen was zutraut. Und die Erfahrung ist, sie werden dementsprechend sprechen, was man ihnen zutraut. Also hat man das Gefühl, sie können nichts, dann werden sie auch nichts können. Und wenn man das Gefühl hat, das Kind schreit immer, wird es auch mal schreien. Na, ob es denn wirklich so ist oder ob subjektive Wahrnehmung des Beobachtenden ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn ich Menschen mit ADHS an ihrer Motivation kriege und auf diesem System arbeite, dann können da tolle Verbindungen entstehen. Und deswegen kann ich immer sagen, zum Beispiel loben ist das A und O. Ne? Jemand, der 100 Mal am Tag negative Kritik bekommt, müssen wir am liebsten 101 Mal am Tag loben, ne, für das, was da so passiert. Und wir müssen auch den Fokus, die Perspektive wechseln, denn ein Kind mit einem ganz starken, kaum zu ertragenden Bewegungsdrang, das irgendwie 3 Minuten still sitzt, das hat doch eine Wahnsinnsleistung erbracht, ne? Und dann dürfen wir nicht sagen, naja, ist auch selbstverständlich, es sitzen alle Kinder ja auch ruhig rum, das macht man hier so, ne? Und das ist ganz wichtig, dann immer in die Selbstwirksamkeit gehen. Das heißt, das Kind unterstützen dabei, die Erfahrung zu machen, dass es wirksam ist, dass es die Umwelt auch positiv beeinflussen kann. Wir haben dieses riesen Bollwerk an Kompetenzen, ne? Wir haben, das sind ja keine Klischees. Wir haben dieses neurodivergente Gehirn, denkt vollkommen out of the box. Das heißt, es denkt nicht von da bis da und zieht einen Strich, so wie wir das machen mit unseren neurotypischen Gehirn, sondern es denkt links, rechts, von hinten rum, Rückwärtssalto. Und deswegen sind das ganz ganz andere Potenziale an Kreativität, an Ideenreichtum, ne? Und auch Problemlösung, ne? Es wird oft, denken 10 neurotypische Menschen auf ein Problem rum und dann kommt ein Mensch mit ADHS und sagt, nee, wieso macht ihr es nicht andersrum, ne? Und dann ist das die Lösung des Problems, ne? Und deswegen müssen wir ganz klar einen unglaublichen Blick auf diese ganzen Ressourcen werfen, ne? Wir können uns das alle von Nutzen machen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich schnappe mir jetzt das, was das Kind gut kann und arbeite das mit dem Kind gut aus, dann wird doch dieser negative Blick mit der Zeit komplett verschwinden, ne? Und da sind so viele Sachen. Ich habe selten in meinem Leben hilfsbereitere Menschen kennengelernt als Kinder mit ADHS. Das sind immer diejenigen, die von alleine fragen, ob sie helfen können. Wenn ich 10 Kinder bitte, ob sie mir helfen können, sagen 9 ja. Ne? Machen die dann schon, ne? Und es ist aber wichtig auch, dass der Ton richtig ist, ne? Und wir müssen da auch überlegen, wir haben dieses riesen Bollwerk an Impulsivität und dagegen steht eine wirklich nicht so hohe Regulationsfähigkeit, sagen wir mal so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch richtig formulieren, zum Beispiel, ne? Kinder mit ADHS reagieren aus meiner Erfahrung sehr gut über so Systeme wie Lernen durch Einsicht, ne? Also einfach mal erklären, warum ist denn das so? Ne? Und nicht sagen, hör mal auf, stopp. Ne? Und dann vergessen wir zu erklären, warum wir das jetzt gerade doof fanden. Ne? Und das funktioniert total gut. Und ich merke immer wieder, dass Kinder mit ADHS, die wollen ein bisschen auf so einer, Augenhöhe versuchen wir ja immer, aber auch so ein bisschen auf so einem Erwachsenen-Ich, auf so einer Erwachsenen-Ebene angesprochen werden. Also die wollen sich ernst genommen fühlen und die wollen nicht das Gefühl haben, man guckt von oben so drauf und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Dann werden sie relativ schnell in die Opposition geben. Die haben so eine Energie in sich, wenn man sagt, du musst jetzt dies oder das, dann machen sie es natürlich nicht, dann machen sie das Gegenteil. Ne? Aber wenn man mich erklärt, aus folgendem Grund wäre dies oder das jetzt nicht schlecht, und zwar, weil das so oder so ist. Ne? Und dann kriegt man die Kinder viel besser auf die Seite. So, ne? Und das funktioniert total gut und wir müssen immer überlegen auch, dass wir nicht sofort in so impulsive Übersprungshandlungen da reinspringen. Ne? Aber so ist unser Gehirn gar nicht ausgeprägt. Ne? Wir können nicht gleichzeitig wütend und rational sein. Das funktioniert nicht. Ne? Und deswegen ist es wichtig, da auch richtige Abstände einzuhalten. Ne? Und wir müssen einfach auch so diese Fähigkeiten in der sozialen Interaktion uns mit einbeziehen. Zum Beispiel kenne ich, wenn ich mir 100 Menschen angucke und 99 davon neigen, dazu nachtragend zu sein, ist der Mensch mit ADHS das nicht. Das ist der 100. dann, ne? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch nach gigantischen Konflikten, wo es wirklich knallt, ne? Also wo die Kita-Gruppe in Deckung geht, da können wir morgens von vorne anfangen, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, kleiner Tipp, niemals nachtragend sein. Finde ich sowieso unprofessionell, aber zu sagen, naja, heute rede ich nicht mit dir, du weißt ja, was gestern los war, dann sagt das Kind entweder, nee, weiß ich irgendwie nicht mehr, oder es sagt, ach so, ja, wir haben uns ein bisschen geprügelt, aber es war ja gestern. Ne? Also es ist einfach so, man muss einfach die Chance geben, von null anzufangen, jedes Mal nach so einem Knall, und das ist es ja einfach. Impulsivität ist Energie, die in die Umwelt abgegeben wird, und wenn die raus ist, dann kann man auch wieder von vorne anfangen. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen geht es auch darum, Kleinigkeiten zu verzeihen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer sehr am Herzen liegt, man muss nicht jede Konfrontation passieren lassen. Ne? Das war mein Lieblingsspruch auf dem Spielplatz der Kita. Guck mal, da vorne, da knallt's gleich. Ne? Ja, aber wenn man weiß, es knallt und es knallt auch 10-mal am Tag mit dem Kind, dann können wir das Kind auch 9-mal davor bewahren, indem wir einfach kurz intervenieren und sagen, komm mal kurz her. Ne? Und dann können wir das 10. Mal immer noch ausdiskutieren und das Kind kann an seiner Erfahrung wachsen. Ne? Aber wir müssen halt gucken, dass dieses Gewicht von negativer Energiebewertung von außen, von innen und negativen Erfahrungen, die den Selbstwert immer weiter nach unten ziehen, da müssen wir immer was runternehmen oder zumindest nichts raufkommen lassen und so viel wie möglich auf die positive Seite packen. Ne? Denn wenn ich selber nur die Erfahrung mache, ich kann nichts, ich bin nichts wert und alle finden mich doof, wie soll ich dann selbstwirksam werden? Das funktioniert nicht. Ne? Deswegen braucht jedes Kind mit ADHS, das coole Sachen macht, hat jemanden hinter sich stehen, der an ihn glaubt oder an sie. Das ist eine ganz klare Reaktion.
Das ist für den Abschluss wirklich ganz schön, dass du nochmal so rausgearbeitet hast, was es auch so für Qualitäten gibt, wenn ich ein Kind mit ADHS bin, dass es eben nicht nur Schwierigkeiten gibt, sondern auch wirklich Potenziale und Qualitäten, die andere nicht haben. Timo, du bist selber als Referent bei der Pedicure-Akademie auch und gibst dort auch Seminare zum Thema ADHS. Was erwartet denn Teilnehmende dort in deinen Kursen?
Ja, das ist ein ziemlich umfangreiches Paket. Also wir starten immer, also ich habe immer zwei Seiten. Ich finde, das Wichtige ist erstmal Grundverständnis. Das funktioniert meistens über Fachwissen. Damit starten wir dann erstmal. Das heißt, wir werden uns ganz genau angucken, wie sind die Definitionen, vieles, über das wir heute gesprochen haben. Wie sehen die Symptome tatsächlich im Einzelnen aus? Wie werden sie den Kernauffälligkeitsbereichen zugeordnet? Das mache ich immer mit viel Gruppeninteraktion. Also das finde ich ganz wichtig, dass man auch seine Erfahrungen mit einbringt, dass wir viel Schwarmwissen im System haben, denn man wächst ja gegenseitig an sich und nicht nur, weil man sich irgendwie so einen Vortrag anhört. Und dann reden wir natürlich über Ursachen. Wir führen ziemlich ausufernde Diskussionen, manchmal über Medikationen, wie ihr euch vorstellen könnt. Na, auch das spielt eine Rolle. Und dann geht es auch darum, ja, wie können wir denn jetzt gute Interventionen auf den Weg bringen? Welche schnellen Tipps helfen? Ne? Was müssen wir mit unserer Haltung machen? Das ist für mich immer ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns in die Ressourcenorientierung begeben. Dass wir vielleicht auch mal gucken, wie können wir einfach alles, was uns so Negatives einfällt, wie können wir das mal reframe und einfach in positive oder in Ressourcen, die wir nutzen können, umwandeln. Ne? So, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, ich verbinde immer viele Informationen, aber versuche auch Praxistipps mit einzubringen, die dann auch am nächsten Tag am besten schon nutzbar sind für die Menschen, die da unterwegs sind. Und ansonsten, ja, muss man ganz klar sagen, ist es so, dass ich es wichtig finde, dass die Menschen eine neue Perspektive zum Thema entwickeln. Das ist mein absolutes Herzensthema, dass wir einfach von der anderen Seite raufgucken und mal diese ganzen Stigmatisierungen und Vorurteile mal aus dem System kriegen.
Vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende der Folge. Timo und Daniela, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Dasein.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedicure-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedicure-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedicure-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.